Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. War Gene Hackman eine coole Socke? Wen spielt Stefanie Rheinsberger in Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe? Und wieso ist Glitzer mehr als Diskokugel? Themen dieser Stunde. Mit Dustin Hoffman und Robert Duvall hatte er eine Einzimmer-Jungs-WG. Gene Hackman, der abgebrochene Theaterstudent, der zweimalige Oscar-Preisträger, der Schauspieler, der, egal ob in einer Komödie oder in einem Polit-Thriller, immer völlig unangestrengt wirkte. Heute ist bekannt geworden, dass Gene Hackman im Alter von 95 Jahren unter noch ungeklärten Umständen gestorben ist. Anne Bayer erinnert an seine größten Rollen.
New York in den 70ern. Zwei Polizisten rennen durch die Straßen von Brooklyn und verfolgen einen Drogendealer. Einer von ihnen, Jimmy Doyle, ein knallharter Ermittler mit Hut, gespielt von Gene Hackman.
What's my name?
Doyle.
What?
Mr. Doyle.
Come here.
Diese Rolle in French Connection war der Startschuss für seine Karriere als Schauspieler.
My career just started then.
Legendär daraus, die damals wohl längste Autoverfolgungsjagd unter den Gleisen der New Yorker Hochbahn, gedreht im echten Straßenverkehr. Gene Hackman, hohe Stirn, breites Gesicht und eine Knubbelnase, hatte bis dahin vor allem in Nebenrollen gespielt, doch dieser Film aus der Ära New Hollywood katapultiert ihn auf die internationale Bühne.
I had no idea if it would be successful or not. I've never had any idea. In any of the films that I've ever done.
Selbst immer unsicher, ob seine Filme ankommen, das Publikum dagegen begeistert. Für seine Rolle als Jimmy Doyle bekommt er seinen ersten Oscar und wird zu einem der gefragtesten Charakterdarsteller in Hollywood. Er spielt einen Abhörspezialisten in Francis Ford Coppolas Der Dialog, einen FBI-Agenten in Mississippi Burning, ist Supermans mieser Gegenspieler Lex Luthor und mimt einen sadistischen Sheriff in Unforgiven, wofür er den zweiten Oscar bekommt. Erbarmungslos ist in diesem Western nicht nur der deutsche Titel, sondern auch die Szene, in der Clint Eastwood die Waffe auf Gene Hackman richtet und dieser ihm wünscht, dass sie sich beide in der Hölle wiedersehen.
I see you in hell, way of money.
Yeah.
Hackman hatte nie irgendwelche Star-Allüren und wollte vor allem eines sein, normal. Authentisch, würde man heute sagen, und beschreibt sich im Interview 1991 als sehr gewöhnlich.
I look like the common guy or act like him or I am pretty common, you know, in many ways. I like to keep my personal life fairly common.
Das Privatleben, das war seins. Und diese Ansage hat er bis zum Ende durchgehalten. Gene Hackman, nie the sexiest man alive, aber in jeder Rolle ein Schauspieler mit viel Charisma und großer Leichtfüßigkeit. Filmregisseur Christoph Hochhäusler ist auch ein Fan des amerikanischen Schauspielers. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gene Hackman war für mich immer eine ziemlich coole Socke. Und für Sie?
Ja, Coolness ist vielleicht ein Aspekt. Ich finde so toll, dass er immer so vieles zugleich ist. Also man weiß nie ganz genau, was als nächstes passiert. Er hat so einen Moment, die Explosion ist immer kurz davor zu passieren und wir fürchten und freuen uns auf das, was er als nächstes tun wird. Ich finde, er hat so eine extreme Unberechenbarkeit. Das macht ihn für mich zu dem großen Schauspieler, der er war.
Ja, das stimmt. Also er konnte Good, Bad Guy in einer Person spielen. Finden Sie, das ist ein schauspielerisches Chamäleon im positiven Sinn gewesen?
Ja, aber ich finde nicht, dass er jetzt mit jeder Rolle was ganz anderes wurde, sondern es waren immer sozusagen Aspekte seiner selbst. Er ist nicht dieser Verwandlungsschauspieler, der irgendwie 1000 Jahre trainiert, um dann einen Boxer zu spielen oder so, sondern er ist wirklich jemand, der aus diesem Sumpf in ihm sozusagen schöpft, habe ich das Gefühl. Also er ist zärtlich und grausam und roh und feingeistig, verletzlich und verletzend zugleich, ja, und hat Schalk und ist listig und brachial und sprunghaft und das liegt alles so eng beisammen bei ihm und das finde ich das Aufregende.
Neben dem Text, welche Rolle spielt dabei für Sie Gestik und Mimik?
Ja, auf jeden Fall ist sein Körper ganz wichtig. Also der ist ja so ein bisschen ungeschlacht. Es gibt zwar dieses strahlende Charisma, was darüber liegt, aber ich glaube, die Art, des Stolperns oder des Ungelenkseins, auch zum Beispiel eben bei seiner berühmtesten Rolle als Cop in The French Connection. Er ist eben nicht der verfeinerte Gentleman, er ist eigentlich ein Bauerntölpel, ja. Er ist die Rache der Underdogs. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle, seine Physis, seine Art, sich zu bewegen, auch natürlich zu sprechen. Und das hängt bei ihm viel enger zusammen als bei vielen anderen Schauspielern. Gerade auch übrigens als in der deutschen Tradition. Also das Sprechen und das sich bewegen ist wirklich ein Zusammenhang, habe ich das Gefühl bei ihm.
Wir haben es gehört, für French Connection hat er einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Oft hat er aber Nebenrollen gespielt, obwohl waren es dann nicht letztlich doch irgendwie auch Hauptrollen, wenn Gene Hackman sie gespielt hat?
Ja, also ich meine, sein Durchbruch war ja Bonnie and Clyde. Da spielt er den Bruder von Clyde, also von Warren Beatty. Und er ist so explosiv, so Witzbold, Urviech, irgendwie Lunte auch, die die beiden zur Zündung bringt. Und ist dadurch eigentlich eine der Figuren, die sich am stärksten einbrennen. Es stimmt, er hat viele Nebenrollen gespielt, ohne dass man sagen könnte, es gibt einen Unterschied zwischen den Neben- und den Hauptrollen bei ihm. Er ist immer wieder, auch in sehr schlechten Filmen übrigens, ganz toll. Also das ist schon ein großes Kunststück.
In welchem Alter haben Sie Gene Hackman zum ersten Mal im Kino gesehen?
Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst Bonnie and Clyde gesehen. Ich bin ja selber spät zum Kino gekommen, insofern war das sowieso immer schon rückschauend. Und Bonnie and Clyde hat mich wahnsinnig begeistert. Und mit Arthur Penn, das wurde ein Regisseur, der für mich ganz wichtig wurde, hat er ja auch noch einen anderen Karrierehöhepunkt gemacht, Night Moves. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Die heiße Spur. Von 75 ist der. Da spielt er einen Detektiv mit Eheproblemen, der so ein Verschwinden einer jungen Frau aufklären soll. Da ist er ganz anders, ja. Also da ist er nachdenklicher, sinnlicher, auch sanfter und meinetwegen auch erotischer als in den großen Paraderollen. Ganz heiße Empfehlung, den Film sollte man unbedingt angucken. Das ist so ein wichtiger Film für mich gewesen. Und der Dialog von 72 von Coppola, wo er einen ganz gehemmten, auch unangenehmen, intensiven Mann spielt, ganz introspektiv, voller Skrupel, obsessiv, der das Gute will, aber ein Desaster anrichtet. Auch ein Höhepunkt seiner Filmografie für mich.
Das heißt, Sie haben zuerst Bonnie und Clyde gesehen und sich dann in Hackmans Filmgeschichte nach hinten geschraubt. Christian Petzold hat sich ja für Barbara French Connection angesehen. Es muss in gewisser Weise auf die Inszenierung dieser Geschichte Einfluss genommen haben. Hat Gene Hackman, haben die Filme, in denen er mitgespielt hat, auch Folgen für Ihre Arbeit gehabt?
Ach, bestimmt. Aber andererseits, es ist eher so, dass man sagt, wenn ein Schauspieler so frei sein kann wie er, man will auch Filme machen, in denen das Schauspieler sein dürfen. Also in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein toller Einfluss zu sehen, was der aus einer harmlosen, langweiligen Rolle, zum Beispiel in The Firm, wo er den Bösewicht spielt, da ist so viel Mitgefühl, das man entwickelt für diesen Arsch. Das ist wirklich toll. Also das ist eben ein ganzer Mensch, der hat eben verschiedene Seiten. Großartig, wenn ein Schauspieler so viel Humanität in eine Rolle bringen kann. Das ist sozusagen der Maßstab. Sowas müssen wir schaffen, solche Figuren.
Normalerweise fragt man am Ende eines solchen Gespräches, wie stark hat ein Schauspieler über Jahrzehnte Hollywood und die Kinogeschichte geprägt? Nach all dem, was Sie jetzt gerade auch über Gene Hackman erzählt haben, die Einzigartigkeit, da erübrigt sich die Frage doch eigentlich. Da kann man nur sagen, er hat gewirkt, aber er ist nicht ersetzbar.
Er ist einzig, glaube ich auch, ja. Auch so eine verrückte Gestalt, weil er auch über so eine lange Zeit, der ist ja eigentlich ziemlich spät dazugekommen, sich wirklich zeigen zu können. Der war ja irgendwie 37 oder was, als er seine Durchbruchrolle hatte. Aber dann war er über eine ganz lange Zeit in ganz verschiedenen Facetten präsent und hat das amerikanische Kino auf jeden Fall enorm geprägt. Also er und die schon genannten Hoffman, Duval, De Niro, Pacino, solche Leute, mit denen er auch gearbeitet hat. Mit Pacino hat er auch einen tollen Film gemacht, Scarecrow. Ganz tolle Porträts amerikanischer Männer, kann man sagen.
Christoph Hochhäusler über den Schauspieler Gene Hackman, der mit 95 Jahren gestorben ist. Ich danke für Ihre Zeit. Schönen Restabend.
Danke ebenso.
Die auf dem Scheiterhaufen verbrannte Freiheitskämpferin Jeanne d'Arc war Patin für Bert Brechts Johanna, die in der Weltwirtschaftskrise vor gut 100 Jahren hungernden amerikanischen Arbeitern beistehen will, aber in einen Strudel aus Intrige, Angst und Misstrauen gerät und Gott ihr letztlich so wenig hilft wie ihre französischen Glaubensschwester. Die heilige Johanna der Schlachthöfe hatte heute in der Regie von Dujan David Parisek Premiere in Berlin, in einer Besetzung, auf die man gespannt sein durfte.
Warum, Mauler, sperrst du die Arbeiter aus?
Arbeiten ohne Verdienst, das ist so merkwürdig, nicht? Auch finde ich keine Furcht in ihrem Aug vor Brücken, Bogen und Elend. Ich habe vor, dies blutige Geschäft baldmöglichst aufzugeben, ganz. Neulich nämlich, da sah ich einen Ochsen sterben und ich war so erschüttert, dass ich alles aufgeben will. Auch meinen Anteil an der Fabrik verkauft habe, 12 Millionen, ich gab sie her für 10. Haltet ihr das nicht für richtig und ganz nach eurem Sinn?
Sie sah den Ochsen sterben, ja, und beschloss, statt dieses armen Ochsen den reichen Kreider nun zu schlachten.
Witze! Ich seh dich noch weinen.
Warum haben sie die Schlachthöfe zugemacht? Das muss ich wissen.
Aus die heilige Johanna der Schlachthöfe im Berliner Ensemble. André Mumot ist unser Premierenkritiker. Sieht die Bühne nach Chicago 1929 aus?
Nein, überhaupt nicht. Das ist natürlich bei Brecht auch nicht so angelegt. Der hat ja Stücke geschrieben, die im Grunde genommen an symbolischen Orten spielen. Und diese Schlachthäuser in Chicago sind eben so ein typischer Ort, an dem man deutlich machen kann, dass da eben Ausbeutung stattfindet, wie die strukturiert ist. Dafür eignet sich das hervorragend. An diesem Abend hat der Regisseur Dujan David Parisek auch gleichzeitig die Bühne entworfen. Und das ist erstmal so ein ganz simpler, leicht nach vorne geschrägter Holzraum, in dem aber vor allen Dingen Schattenspiele stattfinden. Das reicht schon. Also um etwas zu illustrieren, dass die Darstellerinnen und Darsteller auf eine sehr originelle Weise mit ihren eigenen Schatten spielen und damit auch sozusagen mit den Klischees, mit den gesellschaftlichen Rollen, für die sie stehen.
Aber ich liege nicht falsch, wenn der Raubtierkapitalismus auch in diesem eher minimalistisch geschatteten Bühnenbild dem Publikum sehr gerne nahe kommen darf.
Ja, er kommt ihm nahe und sehr nahe sogar. Es wird auch das Publikum angespielt, es wird ins Publikum hineingetreten. Es gibt auch mal eine Bildcollage gleich am Anfang, wo tatsächlich mal so ein Schlachthof auch projiziert wird, aber gleichzeitig auch aktuelle Wirtschaftskriege da herbeizitiert werden. Aber im Grunde genommen ist das eine ganz altmodische, sehr gut ins Berliner Ensemble passende Brecht-Inszenierung, die sich auf den Text konzentriert, auf den Brecht-Text. Es gibt ein paar Ablenkungen, ein bisschen szenischen Schnickschnack, würde ich sagen, aber das hält sich relativ zurück. Es gibt ein paar Albernheiten, es gibt Gesangseinlagen, es gibt mal eine Szene, wo Geldscheine vom Bühnenhimmel regnen und verschiedene Dinge ausprobiert werden, mal so ganz kurz. Aber ein Hauptelement dieses Abends ist ein Tageslichtprojektor, der dann auch zur Pause kaputt gegangen ist, was ich sehr schön fand, was sehr analog war. Und mit diesem Tageslichtprojektor werden dann diese typischen Brechtschen Zwischentitel ganz altmodisch auf die Bühne projiziert.
Altmodisch sicherlich nicht. Das besondere Paar dieser Inszenierung, der Fleischmillionär Mauler und Johanna d'Arc, gespielt von Stefanie Reinsberger und Kathleen Morgeneier. Was machen Sie aus diesem gegensätzlichen Paar?
Eine Menge, das muss man sagen. Hier teilen sich vielleicht so ein bisschen die Geschmäcker. Ich glaube, für die klassischen Brecht-Puristinnen und Puristen war das vielleicht ungewöhnlich, dass hier diese beiden Darstellerinnen mit allergrößter emotionaler Intensität an diese Rollen rangehen. Das macht man bei Brecht eigentlich nicht. Da steht man ja neben der Rolle und zeigt, was diese Figur so macht. Hier gibt es komplette Identifikation. Wir haben das bei Stefanie Reinsberger schon gesehen, als sie den Theatermacher von Thomas Bernhard gespielt hat. Auch anders, als man das für gewöhnlich machte. Und so war das heute Abend auch. Stefanie Reinsberger weint fast die gesamte erste Hälfte der Inszenierung. Der läuft immer das Make-up übers Gesicht. Sie ist so intensiv in dieser Rolle drin. Das ist monumentales, übermenschliches Theater, wie sie diese Frau Mauler ist es in dem Fall, darstellt als ein Emotionswesen, als reines Gefühlswesen. Daneben Kathleen Morgeneier auch, für diese Rolle der Johanna geradezu gemacht ist. ein bisschen weinerlich, ein bisschen verloren und dann aber plötzlich mit Ausbrüchen, wo man sich geradezu erschrickt von der Intensität, die aus ihr herausbricht. Und sie hat da am Ende einen zitternden, bebenden Schlussmonolog. Da läuft es einem auch eiskalt den Rücken runter. Also Sie merken schon, darstellerisch ist es ein unglaublicher Abend, der dadurch auch einige, ich sage mal, etwas schwierige, etwas langweiligere Elemente, die in diesem Stück einfach drinstecken, weil es so ein Thesenstück ist, auch überspielen. Da wird sehr viel Intensität über das Spiel rausgeholt.
Ich höre aber richtig raus, dass es eine gewisse Kluft gibt zwischen diesen beiden Temperamentsbündeln und der Art, wie diese Inszenierung angelegt wurde.
Nee, ich würde sagen, dass der Regisseur insgesamt mit dem Ensemble auf eine sehr gute Weise an dem Text gearbeitet hat, aber eben mit dieser Entscheidung zu sagen, wir machen es emotional, wir müssen uns nicht mehr in diese typische Brecht-Distanz zwangsläufig begeben, aber die Botschaft können wir dann trotzdem vermitteln und es ist ein Abend, an dem man auch wirklich zuhören muss. Also das hat man auch gemerkt, es wird einem nicht leicht gemacht, weil dieses Stück ist ein bisschen dröge, man muss sich konzentrieren, man bekommt dann aber auch sehr klare gesellschaftliche Analysen von Bert Brecht, die ihre Faszinationskraft auch haben und die vor allen Dingen ihre Kraft haben in diesem außergewöhnlich starken Spiel, vor allen Dingen dieser beiden zentralen Darstellerinnen.
Also Brecht bleibt aktuell.
Es bleibt aktuell. Es wird übrigens auch in der Pause kann man sich entscheiden, ob man den Saal verlässt oder bleibt. Und dann führt Stefanie Reinsberger noch einen Text der Autorin Ayn Rand aus ihrem berühmten Roman Atlas Shrugged auf. Das ist so die Bibel der Neolibertären. Und da wird deutlich gemacht, das hat viel mit Trump zu tun. Das hat viel mit Musk zu tun. Irgendwann wird auch mal kurz der Begriff Meta erwähnt. Diese Ausbeutung und die auch die Arbeit mit sozusagen den Klischees der Moral, die so als Feigenblatt benutzt werden, um dann umso besser ausbeuten zu können. Das gilt heute wie damals und da hat auch dieser Abend gezeigt, dass es sich lohnt, sich diesen Brecht-Text wieder anzuhören.
André Mumert, nach der Premiere von Brechts Die heilige Johanna der Schlachthöfe am Berliner Ensemble. Restkarten für die Vorstellung morgen könnte es noch geben, ansonsten am 15. und 16. März. Früher war mehr Lametta. Wer das sagt, der meint, es gab eine Zeit, die strahlte, die war festlich und aufregend zugleich. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, berichtet Annette Schneider, lässt es ab morgen glitzern und macht in der neuen Ausstellung deutlich, warum Donna Summer nur ein Glitzersteinchen in einem ganzen Puzzle ist.
Disco-Kugeln funkeln im dunkel gestrichenen Hauptraum, schicken bunte Lichtflecken über flache Podeste mit schwarzem Glitzergestein, auf denen Glitzerobjekte liegen, die nach einem Aufruf der Kuratorinnen aus ganz Deutschland ans Museum geschickt wurden, versehen mit kurzen Geschichten über die persönliche Bedeutung, der mit Strass beklebten Schlüsselanhänger, Handyhüllen, Schulranzen, der mit Glitzersteinchen verzierten Kleider und hüfthohen Strassstiefeln. Glitzer mag man oder man mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht, bekenne ich gegenüber den Kuratorinnen, vor allem nicht, wenn er als Feenstaub oder auf Glitzereinhörnern überlebte Mädchenbilder festschreibt.
Keine Sorge, wir kennen Leute wie Sie.
Kontert lachend Kuratorin Julia Mehr. Nun denn, was also soll Glitzer im Museum?
Genau das aufbrechen. Also es ist tatsächlich so, dass es wahnsinnig viele Stereotype zu Glitzer gibt und gerade im Design natürlich auch eine starke Abwertung als oberflächlich, als effekttascherisch, billig, jetzt auch noch umweltverschmutzend. Und genau das hat uns eigentlich fasziniert, wie facettenreich Glitzer ist und eben wie schnell es umgedeutet werden kann.
Vier Säle sind gefüllt mit Glitzer. Mit dievenhaften Glitzer-Outfits, fantastisch überbordenden Perücken à la Olivia Jones, mit künstlichen Glitzer-Fingernägeln, Videoinstallationen, Fotoserien, Dokumentationen. Dazu gibt es einen Glitzer-Bastelraum, Playlists mit Glitzer-Werbetrailern und Popmusik. Und auf einer etwa 50 Meter langen Zeitleiste erfährt man wirklich alles über die Geschichte des Glitzers, der in der Antike Königen vorbehalten war und mit der industriellen Herstellung zum Massenphänomen wurde, der die Show- und Popwelt eroberte und heute selbst in Pizzen und Zahnpasta vorkommt und als Bioprodukt zum Basteln. Es glitzert bis zur Erschöpfung. Kuratorin Nina Lucia Groß.
Es verzaubert Momente, es verändert auch Körper und Blicke. Es ist schon auch immer eine Form der Aufwertung, der Zierde, der Dekoration und damit eben des sie Schmückens. Es kann aber auch in seiner ganzen Nervigkeit und Klebrigkeit und Permanenz auch eine widerständige Funktion einnehmen, weil es sich eben aufdrängt, weil es kleben bleibt, weil es auch nicht mehr leicht wegzuwischen ist.
Beispiele zeigen, billig, schnell einsetzbar und immer auffällig nutzen zum Beispiel aktivistische Bewegungen Glitzer als Erkennungszeichen. So tragen Frauen bei feministischen Protesten in Argentinien grüne Glitzerstreifen im Gesicht. Sehr effektvoll ist auch die aktivistische Strategie des Glitterbombings. Ein Film versammelt Aktionen, bei denen queerfeindliche oder rassistisch agierende Politiker auf Pressekonferenzen vor laufenden Kameras mit Glitzer beworfen werden. Politics needs an update. We
demand a people's health. Das ist aber natürlich auch so eine Umkehrung von dieser vermeintlich Niedlichkeit oder auch dieser Ungefährlichkeit, die irgendwie mit Glitzer assoziiert wird, die sich dann in dem Moment ja schon auch in einen aggressiven Moment umdreht. Das eben auch zu nutzen, dieses Stereotyp ins Gegenteil zu verkehren.
Auch KünstlerInnen interessiert das Material. Hannah Altman zeigt auf großen Nahaufnahmen, was man lieber nicht sehen will. Nasenbluten in einem Mädchengesicht, Zahnbluten, ein Slip mit Menstruationsblut. Nach einem Schreckmoment erkennt man, das Blut ist roter Glitzer. Und 2017 porträtierte der damals 20-jährige US-Amerikaner Kill Lemons seine Freunde, zarte, junge, schwarze Männer mit Glitzer-Make-up, mutige Gegenbilder zu gängigen Männlichkeitsvorstellungen. Und natürlich führt die Reise durch die Welt des Glitzers auch hinein in die überbordende der LGBTQ-Bewegung, die das Phänomen wohl als erstes als Zeichen für Selbstermächtigung und Sichtbarmachung nutzte und es angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse noch immer nutzen muss, betont Kuratorin Nina Lucia Groß, die davon ausgeht,
dass gerade in Zeiten wie heute Sichtbarkeit immer wichtiger wird und auch der Zusammenhalt, Platz zu bieten, wo man Platz bieten kann, Bühnen einzunehmen, wo man Bühnen einnehmen kann und sich nicht in so eine Unsichtbarkeit und nicht in eine Ängstlichkeit vielleicht irgendwie drängen zu lassen.
Und so treibt das queere australische Duo The Huxleys in einem Video die Glitzerlust selbstironisch auf die Glitzerspitze. Gnadenlos aus jeder Pore glitzernd feiern die beiden in fantastischen Kostümen und Tänzen ihr Leben als queere Menschen. Kuratorin Julia Mehr.
Also unsere Idealvorstellung war immer, dass Leute aus der Ausstellung rausgehen und denken, ah, Glitzer ist so viel mehr, als ich dachte.
Das ist den Kuratorinnen eindrucksvoll gelungen. Sehr kurzweilig, niedrigschwellig und mit immer neuen, überraschenden und erkenntnisbringenden Beispielen.
Von morgen bis zum 26. Oktober Glitzer im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Schon gesehen von Annette Schneider. Weiter geht's jetzt mit Georg Scharik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Museum of Modern Art in New York und das M-Plus in Hongkong, ein Museum für ostasiatische Gegenwartskunst, wollen künftig eng zusammenarbeiten. Geplant sind zum Beispiel gemeinsame Ausstellungen. Es ist die erste Partnerschaft dieser Art zwischen dem MoMA und einer großen Einrichtung in Asien, schreibt das Kunstmagazin Art News. Das junge M-Plus im Hongkonger Kunstviertel West Kowloon wird von einer staatlichen Kulturbehörde getragen, die sich schon seit einiger Zeit um mehr internationale Zusammenarbeit bemüht. Das Netzwerk umfasst inzwischen mehr als 20 Museen weltweit, darunter das Pariser Centre Pompidou und die Tate-Galerien in London. Das M-Plus gibt es seit 2021. Dort ist vor allem chinesische Gegenwartskunst zu sehen. Das Projekt Weiterschreiben hilft geflüchteten Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten und lebt vor allem von Spenden. Jetzt macht die Konzeptkünstlerin Rosemarie Trockel mit. Sie war mehrfach beim Kunstkompass weit vorn bei den 100 wichtigsten lebenden Künstlern gelistet und ist zum Beispiel für ihre Strickbilder bekannt. Für Weiterschreiben spendet sie die Edition German Issue. Für 590 Euro bekommt man eins der limitierten und signierten Exemplare. Mit der Unterstützung sollen die geflüchteten Autorinnen und Autoren in ihrer Muttersprache weiterschreiben und im besten Fall damit hierzulande bekannt werden können. Auf der Website sind Texte von Menschen aus aller Welt, übersetzt auf Deutsch oder in ihrer eigenen Sprache. Wer es liest, soll erfahren, wie es sich anfühlt, verfolgt zu werden oder nach der Flucht in Deutschland anzukommen. Ob Obst, Gemüse oder Kräuter. Immer mehr Bibliotheken in Deutschland bieten nicht nur Bücher, Zeitungen und Videos an, sondern auch Saatgut. Die Ausleihe der Samentütchen funktioniert im Grunde wie eine Buchleihe. Die Samen werden von den Bibliotheksnutzern eingepflanzt und gepflegt. Nach dem Ernten der Früchte trocknen sie die Samen und geben sie an die Bibliothek zurück. Nun hat auch die Stadt- und Kreisbibliothek im brandenburgischen Bad Freienwalde ihr kostenloses Angebot um die Samenausleihe erweitert. Über eine Datenbank kann man einsehen, welche Samen angeboten und aktuell verfügbar sind. Initiiert wurde das Projekt vom bundesweit agierenden Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. Ehrenamtliche Mitglieder setzen sich für den Erhalt samenfester Gemüsesorten ein, um sie an die nächste Generation weiterzugeben. Eine Pflanzensorte ist samenfest, wenn aus ihrem Saatgut Pflanzen wachsen, die dieselben Eigenschaften und Gestalt haben wie deren Elternpflanzen. Vivienne Westwood hat es schon vor Jahren gesagt: Das attraktivste Accessoire ist ein Buch. Eine Studie in der Schweiz bestätigt jetzt: Lesen macht attraktiv. Das Forschungsinstitut Sotomo und das Bücherportal Exlibris haben das Leseverhalten von rund 1000 Menschen abgefragt. Ergebnis 1: Lesen wird als Quelle der Ruhe, Inspiration und Bildung wahrgenommen. Soziale Medien werden eher kritisch betrachtet. Die Menschen tauschen sich außerdem gern mit anderen über Bücher aus. Und Ergebnis 2: Leserinnen und Leser werden insgesamt positiv wahrgenommen, als wissbegierig und intellektuell. Social-Media-Nutzer eher als oberflächlich. Und 84% der Befragten finden Personen, die viel lesen, attraktiv.
Annie Arnaud ginge sehr zu Herzen, der neue Roman ihrer mexikanischen Kollegin Guadalupe Nettel. Die Tochter, heißt er, schaffte es 2023 auf die Shortlist des International Booker Prize und liegt nun ins Deutsche übersetzt frisch in unseren Buchläden. Tobias Wenzel hat die Schriftstellerin getroffen, wo sie lebt, nämlich in Paris.
Ist es la Allee 2?
Das hier ist die Allee 2. Und welche ist die Allee 13? Ich habe komplett die Orientierung verloren.
Auf dem Montparnasse-Friedhof in Paris sucht Guadalupe Nettel schon seit einer Stunde vergeblich das Grab von Émile Cioran.
Es ist der Escritor Romano, cuyos aforismos me fascinan.
Die Aphorismen dieses rumänischen Schriftstellers faszinieren mich. Einer lautet: Jede Freundschaft ist ein unmerkliches Drama. Für mich ist wahre Freundschaft das große Geschenk meines Lebens gewesen. Aber es stimmt, dass in einer Freundschaft im Hintergrund offene Rechnungen oder Verletzungen schlummern.
Auch Laura, die Ich-Erzählerin in Nettels neuem Roman Die Tochter, fühlt sich verletzt, als ihr ihre Freundin Alina erzählt, dass sie schwanger ist. Dabei hatten sich beide geschworen, dass Kinderkriegen, sie nannten es menschliche Fußfessel, sei nichts für sie. Dann aber werden bei Alinas noch ungeborener Tochter schwere neurologische Fehlbildungen festgestellt. Die mexikanische Schriftstellerin hat hier die wahre Geschichte einer Freundin verarbeitet.
Alina ist absolutamente segura in la novela que el día.
Im Roman ist Alina davon überzeugt, dass ihre Tochter noch am Tag der Geburt stirbt. Das haben die Ärzte im Krankenhaus auch meiner Freundin vorausgesagt. Auf ihr Anraten hatte sie auch schon ein Grab gekauft. Und trotzdem wollte sie ihre Tochter wenigstens kurz kennenlernen. Da nimmt die Geschichte allerdings eine extreme Wendung. Die Ärzte sagen ihr: Das Mädchen ist nicht gleich nach der Geburt gestorben, wie wir erwartet hatten, aber das kann morgen passieren oder in einer Woche oder auch in 10 Jahren. Gehen Sie nun nach Hause und führen Sie ein normales Leben.
Dass es ihrer Freundin letztlich gelungen ist, ein durchaus glückliches Leben zu führen, hat Guadalupe Nettel tief beeindruckt und zu diesem Roman inspiriert. Auf dem Montparnasse-Friedhof bleibt Nettel vor einer anonymen, mit Moos bewachsenen Grabplatte stehen.
Sagen wir doch einfach, das hier ist es. Fertig. Passt doch perfekt zu Cioran, dieses Grab mit seiner trockenen und unverblümten Art.
Im Roman wohnt Laura eine Zeit lang neben einem Friedhof in Paris. In Paris haben sich die Mexikanerinnen Laura und Alina während des Studiums kennengelernt. Als sie nach Mexiko zurückkehren, kümmert sich ausgerechnet Laura mütterlich um einen vernachlässigten Nachbarsjungen. Und bei Alina überwiegt bald die Freude, wenn sie ihre stark beeinträchtigte Tochter ansieht.
Yo creo que a mí siempre me atrajo la diferencia.
Mich hat schon immer die Andersartigkeit angezogen. Ich habe immer gedacht, das Einzigartige macht die Schönheit des Menschen aus. Nicht die Gleichförmigkeit oder die Nähe zu einem Schönheitsideal, sondern etwas, mit dem man niemandem sonst ähnelt.
Nettels rechtes Auge weist eine angeborene Fehlbildung auf. Wie das ihre Kindheit beeinträchtigt hat, hat sie in einem Roman verarbeitet. El cuerpo en que nací, der Körper, in dem ich geboren wurde. Guadalupe Nettel ist nun mit Die Tochter ein berührender und nachdenklicher Roman geglückt, leise im Ton und stark in der Wirkung. Ein Buch über Freundschaft, die verweigerte und gewollte Mutterschaft und das Leben mit einem stark geistig behinderten Kind. Endlich hat Nettel das Grab von Emile Cioran gefunden, dem Autor des Buchs »Vom Nachteil geboren zu sein«. Auf dem Grab liegt zwischen Blumen ein blecherner Gegenstand.
Ein Briefkasten, dahinter lassen sie Nachrichten an ihn. Lieber Cioran, du glaubst nicht, wie sehr auch ich mir des Nachteils bewusst bin, geboren zu sein. Das hätte ich zum Beispiel schreiben können. Mittlerweile mag ich das Leben, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich mich ans Leben gewöhnt habe. 40, mindestens 30 Jahre. Weil ich mich schließlich besser verankert in der Welt gefühlt habe, habe ich den Schritt gewagt, Mutter zu werden und die enorme Verantwortung zu übernehmen, für andere zu sorgen.
Dabei hätte sie sich allerdings mehr Unterstützung gewünscht. Im Tierreich, hat Guadalupe Nettel recherchiert, wird die Aufzucht der Jungen oft in der Gruppe erledigt.
Was ist da also mit den Menschen los? Wann wurde die ganze Verantwortung, Last, Pflicht den Frauen übertragen?
Guadalupe Nettel, ihr Roman »Die Tochter«, übersetzt von Michaela Messner, ganz neu im Buchladen ihres Vertrauens. Stellen Sie sich vor, Sie folgen auf der Couch einer jungen Frau, deren Leben am seidenen Faden hängt. Sie muss ihrem gewalttätigen und polygamen Ehemann immer neue Geschichten erzählen. Jede verlängert ihr Leben um einen Tag. Tausend und eine Nacht, wer sich diesen Klassiker der Weltliteratur aus dem indisch-persisch-arabischen Raum vor mehr als 1000 Jahren ausgedacht hat, weiß niemand. Sicher aber ist, in 67 Folgen erzählt das Deutschlandradio ab morgen von Scheherazades Tausend und einer Nacht. Verantwortlich redaktionell ist meine Kollegin Sabine Küchler. Mindestens tausendfach erzählt ist Tausend und eine Nacht. Warum jetzt diese aufwendige Hörspielreihe?
Sie haben vollkommen recht. Wir alle glauben, Tausend und eine Nacht haben wir alle im Kopf. Wir kennen es alle, meinen wir. Aber seien wir mal ehrlich, wirklich gelesen haben wir es nicht. Wenn ich an mich selber denke, dann denke ich an meine Kindheit, dann denke ich an eine Auswahl für Kinder gemacht, ähnlich wie Grimms Märchen. Da habe ich es, glaube ich, damals auch hingestellt. Ich denke an Geschichten mit Aladdin, Sindbad, mit Ali Baba, mit fliegenden Teppichen, mit Wunderlampen und so weiter. Dann gibt's ja auch noch schöne Walt Disney-Fassungen und so weiter. Das ist das, was uns in den Köpfen rumspukt. Und wenn wir dann tatsächlich mal in die Bücher schauen, und zwar dezidiert in die Neuübersetzung, die es seit ein paar Jahren gibt von der Übersetzerin Claudia Ott, die wieder zurückgegangen ist auf die ältesten Handschriften, die uns überliefert worden sind und versucht hat, das in eine moderne, uns zeitgemäße Sprache zu bringen, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Da tauchen eben Geschichten auf, die wir alle noch nicht kannten. Wir merken auch, dass die Geschichten, die wir alle zu kennen glaubten, gar nicht unbedingt zum Korpus von Tausend und eine Nacht gehören. Und sie haben mir so schöne Lorbeeren vorhin zugespielt, ich sei verantwortlich dafür, Gott sei Dank nicht alleine. Meine Berliner Kollegin Julia Thieke, ebenfalls Hörspieldramaturgin hier im Haus, ist natürlich meine wunderbare Partnerin und eigentlich, seien wir ehrlich, auch der Kopf des Projektes, weil sie anders als ich auch Arabisch kann und Islamwissenschaftlerin ist.
Dazu kommen wir später noch, aber Stichwort fliegender Teppich, Alibaba und die 40 Räuber, das sind einerseits uralte Geschichten, aber auf der anderen Seite, zumindest so wie ich sie aus meiner Kindheit kenne, würde ich heute denken, ja, da ist das ein oder andere westliche Klischee drin verwurstet worden. Sie haben schon auf die Übersetzung von Claudia Ott von 2011 hingewiesen. Lassen sich alle Fettnäpfchen umgehen oder gibt es in dieser Übersetzung dann gar keine?
Das will ich so pauschal gar nicht verneinen oder bejahen. Sie haben gerade etwas gesagt, was vollkommen richtig ist. Diese Klischees finden sich vor allem in den Übersetzungen, die wir vorher kannten. Und das hat auch mit der unglaublich komplexen und wahnsinnig interessanten Rezeptionsgeschichte dieses Werkes zu tun. Die Handschriften sind nach Europa gelangt im 17., 18. Jahrhundert und dort von Menschen nach dem europäischen Geschmack erweitert worden, um Geschichten, auch von denen man glaubte, ein europäisches Publikum würde das begrüßen. Diese Geschichten wiederum sind in den arabischen Raum zurückgelangt und haben dann auch wieder 1001 Nacht bereichert. Also ein Werk, das mit ganz verschiedenen Stimmen spricht. Und insofern, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, um es sich wirklich klar zu machen, 1001 Nacht hat ja nicht den einen Autor. Den gibt es gar nicht. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Quellen, aber das, was wir als Vorurteile oder Stereotype im Kopf haben, die ja auch mit dem Schlagwort Orientalismus vielleicht zu tun haben, also was wir als Europäer uns vorstellen, wie es dort gewesen sei, das hat mit dieser Rezeption auch zu tun. Und wenn wir diese Neufassung heute lesen, dann wird uns auch klar, was da passiert ist, warum es vermutlich auch zu dem gehört, was wir generell für kulturellen Austausch halten, also dass wir uns quälen. Nehmen, bereichern das durch Eigenes, es spielen wieder in die Ursprungsgegend und so kommt eins zum anderen. Also Stereotype sind sicher nicht zu vermeiden, aber wir haben uns bemüht, sie möglichst auszulassen.
Dann hören wir doch mal, was Schahrazad in der 11. Folge zu erzählen hat.
Die Dame zog sich all ihre Kleider aus, warf sich in das Wasserbecken und tauchte unter. Der Träger schaute ihr dabei zu. Sie war so schön wie eine Hälfte des Mondes. Ihre Haut leuchtete so wie der aufgehende Vollmond oder wie ein glänzender Morgen. Er betrachtete ihren Wuchs, ihre Brüste, ihre bebenden Hinterbacken. Sie war so nackt, wie Gott sie erschaffen hatte. Seufzte der Träger und sagte die folgenden Verse zu ihr. Wenn ich deinen Wuchs mit einem frischen Zweig vergliche, hätte ich auf mein Herz die Last der Lüge gepackt.
Es geht in Folge 11 noch handfester zu als das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das als erotisch oder nur als freizügig betrachten soll. Hat sie das auch überrascht? Und wie groß ist der Anteil der erotischen Geschichten in den 1001 Nächten?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben ja vollkommen richtig an die Rahmenhandlung oder die Vorgeschichte erinnert. Also ein König wird von seiner Frau betrogen und schwört von da an, Rache zu nehmen an allen Frauen dieser Welt. Und Schahrazad macht sich auf, eine kluge junge Frau, diesen Bann zu brechen. Und sie zieht nicht die Register der Erotik, sondern sie zieht vor allem die Register der Erzählkunst. Also sie erzählt so spannende Geschichten, dass der König im Morgengrauen immer danach verlangt, diese Geschichte weiterzuhören. 1001 Nacht war, wenn man so will, auch Unterhaltungsliteratur. Womit erzielt man Spannung? Mit deftigen Geschichten, mit unheimlichen Geschichten, vielleicht auch mit erotischen Geschichten. Einerlei, ob die uns jetzt als heutigen Hörern und Lesern auch so vorkommen werden, aber das sind so die Gewürze von Unterhaltungsliteratur, die dazugehören. Was mich überrascht hat, 1001 Nacht ist eigentlich der Stoff der starken Frauenfiguren. Man könnte auf den ersten Blick ja auch denken, dieser König, der die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden, der ist doch überhaupt die Hauptfigur. Und was ist das überhaupt für ein Machtgefälle, von dem da erzählt wird? Aber von der ersten Nacht an manipuliert ihn eigentlich die viel klügere Scheherazade. Sie weiß, mit ihm zu spielen, sie weiß, ihn zu lenken. Sie erzählt von Frauen, die sich das nehmen, was sie haben wollen. Also da gibt es Geschichten von Frauen, die sich junge Träger greifen, weil sie Lust auf sie haben. Also es ist erstaunlich, was für emanzipierte, was für kraftvolle Frauen wir dort erleben. Und auch, um das noch dazu zu setzen, auch die Scheherazade, auch da gibt es ja dieses Klischee, dass wir glauben, das sei eine wahnsinnig schöne Frau gewesen. Im ganzen Werk fällt nicht einmal das Adjektiv, dass sie schön ist. Es wird aber mit vielen Worten beschrieben, wie gebildet und intelligent sie ist. Dinge, die uns auch dazu gebracht haben zu sagen, das ist ein Stoff, der auch in unsere Zeit gehört.
Vom Inhaltlichen jetzt mal weg. Wir haben gerade arabische Anklänge in dieser Produktion gehört aus der Urfassung, die Claudia Ott bearbeitet hat. Sie haben schon von dem Duo gesprochen, das an dieser Mammutproduktion beteiligt war. Wie interkulturell ist das Ganze denn bearbeitet und produziert worden?
Es gehören viele, viele, viele Menschen zu diesem Projekt. Also die beiden Dramaturginnen sind da wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. Was wir gehört haben, wäre so ja auch nicht zu hören ohne die wunderbare Arbeit der Regisseurin Judith Lorenz und nicht ohne die großartigen Sprecherinnen, das Ensemble, mit dem wir zu tun gehabt haben. Also Roxana Samadi, Yasmin Chakeri, Susanna Abdul-Majid, das sind die Stimmen, die wir hören. Wir haben die wunderbare Lyrikerin Safiye Can mit im Team gehabt, die uns eine Auswahl aus dem Riesenkosmos der Geschichten gegeben hat. Wir haben wunderbare Musiker und so weiter. Das heißt, eigentlich ist das Team, das beteiligt ist, schon an sich interkulturell, um nicht zu sagen, also hier Redakteure mit einem rein deutschen Hintergrund sozusagen nehmen sich dieses Stoffes an, sondern wir wollten natürlich unbedingt das auch zu einem Stoff machen, der in sich diesen Dialog trägt.
Sabine Küchler über Tausend und eine Nacht. Die Podcast-Reihe mit 67 Folgen finden Sie ab morgen in der DLF-Audiothek. Arno Ozzesek blickt in seiner Kulturpresseschau jetzt nicht nach vorn, sondern zurück auf den Beginn dieser Sendung und auf ein Leben.
Du kannst nicht lügen. Du musst einfach versuchen, irgendeine Form der Wahrheit zu spielen. Und wenn du die richtige triffst, wird das Publikum dich verstehen. Der das gesagt hat, war einer der Größten. So betitelt die Süddeutsche Zeitung ihren Nachruf auf den mit 95 Jahren verstorbenen Schauspieler Gene Hackman. Hackman, so erklärt David Steinitz, war einer der großen Stars des New Hollywood, das eine völlig neue Generation an Schauspielern hervorgebracht hat. Hollywood, das war bis tief in die 60er Jahre hinein der Ort der strahlenden Helden und Muskelpakete. Erst als junge Filmemacher wie Coppola, Martin Scorsese, William Friedkin oder Peter Bogdanovich sich dem europäischen Verständnis des Autorenfilms verschrieben hatten, gab es auch Rollen für Darsteller wie Hackman, die nie ins klassische Schema der alten Filmindustrie gepasst hatten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Jürgen Kaube unter der Überschrift, er verkörperte unsere Verlegenheiten zunächst, was im amerikanischen Kino ein Jedermann ist. Weder körperlich noch rhetorisch eindrucksvoll, ist er nicht brillant, er spielt allenfalls den Überlegenen. Dabei trägt er Hawaii-Hemden, Zweireiher oder einen Pork-Pie-Hut. Eroberungen fallen ihm nicht leicht, seine Ehen sind zumeist gescheitert. Er ist nicht beliebt und er weiß das auch, findet es unfair, müht sich und kann doch nichts machen. In fast jeder Rolle wirkt er fahrig, grinst unsicher oder lächelt gequält, schaut um sich, ob die anderen ihn akzeptieren. Wenn er gewalttätig wird, wütet er vor allem gegen den Selbstzweifel und sein Gesicht verzerrt sich. Stets scheint es, als stehe ihm ein wenig Schweiß auf der Stirn, stets begleitet ihn das Gefühl, bedrängt zu sein. Und dann, man weiß es beim Lesen natürlich, dass es so kommt, erklärt Kaube, Gene Hackman war dieser amerikanische Jedermann. Deswegen haben wir ihm alle diese Rollen abgenommen. Er war in seinen Buntfaltenhosen und seinem überbetont Lässigkeit vorspielenden Gang stets so durchschnittlich und überfordert, wie wir es an seiner Stelle gewesen wären. Geplagt von der Erwartung, Überdurchschnittliches zu leisten, spielte er das vergebliche Bemühen, ein guter Amerikaner zu sein und alles richtig in einem Land zu machen, in dem nichts stimmt. Anders als Jürgen Kaube billigt Barbara Möller in der Tageszeitung Die Welt Gene Hackman durchaus erhöhte Wirkung auf Frauen zu, neben der erhöhten Wirkung auf Männer. Hackman war das, was die Amerikaner a man's man nennen, einer, den andere Männer bewundern, für die richtige Mischung aus Intelligenz und physischer Präsenz. Aber er konnte auch anders. Er war der Mann, für den sich Gina Rowlands in Woody Allens Eine andere Frau entschied. Denn natürlich war er auch ein Mann, der den Frauen gefiel. Wir persönlich konnten uns nie etwas anderes vorstellen, aber das nur nebenbei. Wir bleiben in den USA. In der FAZ fällt ein Artikel ins Auge, der in Blockschrift auf mehrfarbigem Seitengrund steht. Nora Krug erklärt, seit Donald Trumps Amtsantritt werden täglich 1000 illegale Immigranten mit Handschellen festgenommen und abgeschoben. Er, eine illegale Migrantin aus Mexiko, die schon seit 23 Jahren in den USA lebt, erzählte mir in New York von ihren Hoffnungen und Ängsten. Und nun hören Sie die besagte Er. Donald Trump ist verrückt. Wenn ich ihn in wenigen Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, er ist ein ehrgeiziger Rassist. Er mag niemanden, nicht einmal seine eigene Familie. Er ist ein Narzisst. Sogar meine Kinder sind reifer als er. Amerika wäre nichts ohne seine Einwanderer. Wir, die Einwanderer, sind die Vereinigten Staaten. Menschen werden in der U-Bahn und in Lokalen verhaftet. Die Leute im Restaurant meines Mannes beschützen ihn. Sie lassen niemanden von der Einwanderungsbehörde rein. Aber wenn einer von uns abgeschoben wird, kommen wir sofort wieder zurück, wandern durch die Wüste bis zur Grenze. Wir werden unsere Kinder niemals allein lassen. Die illegale Migrantin R., wiedergegeben von Nora Krug. Übrigens, lesen Sie bitte selbst, warum der FAZ-Autor Janis Koltermann daran glaubt, natürlich ganz, ganz fest, dass guter Fußball hilft, die AfD klein zu halten. Unsere Zeit ist um. Und sollten Sie eine Mutter sein, die uns gerade mit ihrer kleinen Tochter zuhört, dann hat diese Tochter vielleicht schon längst das gesagt, was dem neuen Spiegel als Überschrift dient. Mama, es reicht.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Ozesek in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.